Mama macht Business. Der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 42. Episode von Mama macht Business. Ja, heute dreht sich alles rund ums Thema Instagram, nachdem wir letzte Woche ja über Themen wie Pinterest, LinkedIn und YouTube gesprochen haben, macht das jetzt so den runden Rahmen aus. Und ich habe heute im Interview Anne Grabs zu Gast. Sie ist Social Media Expertin und wird uns zum Thema Instagram eine Menge Tipps geben können. Und in Mamas Werkzeugkiste, da sprechen wir mal wieder über die Meta Business Suite und wie wir sie nutzen können. Gedankenkarussell. Kennst du das auch? Du willst nur schnell eine Idee auf Instagram teilen, vielleicht ein Foto von einem schönen Moment oder eine kurze Story über deinen Arbeitstag. Nur mal eben posten. Aber dann fängst du eben an zu scrollen. Das ist die Mama-Business-Influencerin, die scheinbar alles im Griff hat. Dann der inspirierende Post von einer Kollegin und zack, sind aus den geplanten 2 Minuten schnell 20 geworden. Und manchmal bleibt einfach auch ein bisschen mehr als so ein mulmiges Gefühl zurück. Bin ich nicht gut genug? Sollte ich nicht auch solche Reels machen? Habe ich eigentlich genug Likes? Und warum erreicht mein Content nicht so viele Leute? Und plötzlich gerätst du in eine Art Dopaminschleife, die zwar kurz ein gutes Gefühl gibt, dich aber oft auch in Selbstzweifel stürzt. Du weißt genau, wie wertvoll deine Zeit ist, besonders wenn du versuchst, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Jede Minute zählt im Prinzip und doch passiert es so schnell, dass du auf Social Media hängen bleibst und das Gefühl hast, nicht genug zu tun oder nicht gut genug zu sein. Gerade als Mama, die ein Business aufbaut, bist du anfällig für diese ständigen Vergleiche. Und da ist dieser Druck, sichtbar zu sein, tolle Inhalte zu posten, möglichst viel Reichweite zu bekommen und gleichzeitig die Balance zu halten. Aber was wäre, wenn Instagram nicht dein täglicher Energieräuber, sondern eben eine Kraftquelle werden könnte? Was, wenn du deine Zeit dort gezielt nutzen könntest, ohne dich von der Dopaminschleife gefangen nehmen zu lassen? Genau das ist das heutige Thema, das ich heute mit meinem Gast, der Social-Media-Expertin Anne Grabs, besprechen möchte. Kaffeepause. Heute haben wir eine echte Social-Media-Pionierin zu Gast. Anne Grabs ist seit über 15 Jahren als Social-Media-Strategin unterwegs und absolute Expertin für kreatives und effizientes Instagram-Marketing. Sie berät große Marken, Startups und Selbstständige und zeigt ihnen, wie sie Social Media authentisch und erfolgreich für sich nutzen können. Neben ihrer Karriere als Beraterin und Bestseller-Autorin ist Anne auch Mutter. Ihr Sohn kam 2015 zur Welt. Sie weiß also genau, wie herausfordernd es ist, die Balance zwischen Business und Familienleben zu meistern. Ihr neuestes Buch Insta-It über Instagram-Marketing ist gerade erschienen und vollgepackt mit Tipps, wie wir dank Strategie- und KI-Tools zeitsparend arbeiten und uns selbstbewusst auf Instagram präsentieren können, ohne uns in der Dopaminschleife zu verlieren. Ich freue mich sehr, heute von Ihren Erfahrungen zu lernen. Besonders Ihre zeitsparenden Strategien sind für uns Mamas im Business Gold wert. Herzlich willkommen, liebe Anne. Ich freue mich total, dass du es heute hier in den Podcast geschafft hast.
Ich freue mich auch. Danke, Lisa, für die Einladung.
Ja, du bist ja gerade viel unterwegs und sehr gefragt, denn du hast jetzt gerade wieder Insta-It rausgebracht, die zweite Auflage jetzt. Und es ist draußen und wir wollen heute ein bisschen mehr Einblick kriegen in deine Arbeit, aber auch einfach rund um Instagram. Was kannst du da für Tipps geben rund um Zeitmanagement und auch natürlich über dich als Person? Wie arbeitest du? Wie machst du deine eigene Selbstorganisation? Also einfach so ein Rundum-Paket, das machen wir heute.
Das klingt super. Ich habe voll Lust. Vielen Dank.
Wir haben in der Einführung schon gehört, du bezeichnest dich selber auch so ein bisschen als den Dinosaurier im Social Media, denn du bist ja wirklich schon lange, lange dabei, seit 2008. Das ist eine ordentliche Nummer. Jetzt fragt man sich ja, wenn wir diese Dinosaurier so sehen, das passt auch mit diesen Büchern zusammen. Nun ist Instagram aber ja eigentlich eher so ein sehr schnelles Duracell-Häschen, was sich ständig verändert und man kommt ja eigentlich gefühlt gar nicht mehr hinterher. Wie passt denn das zusammen mit dieser Buchwelt, die ja doch manchmal etwas langsam ist?
Das ist eine der meistgestellten Fragen zum Buch. Ist, Anne, was verdienst du damit? Und B, lohnt sich das? Also geht ja alles so schnell. Und dadurch, dass ich es jetzt das zweite Mal geschrieben habe, ich hole mir den Schinken hier, der steht so hübsch hinter mir. Ich hole den mal kurz. Mhm. Das darf einmal kurz ins Video.
Ja.
Ist immer noch so. Also, ja, wenn man es dann so in der Hand hält, dann ist es wirklich, dann ist man nochmal krass stolz so darauf,
ja,
dass man das gemacht hat. Aber also die Antwort auf deine Frage, so jetzt, ist folgende. Ich habe im Buchprozess ganz, ganz viele Geschichten bekommen von Menschen, vor allem Selbstständigen, mit Kind, ohne Kind, Gründerinnen, Gründer, die mir erzählt haben, dass sie mit der Erstauflage wirklich sich selber groß gemacht haben auf Insta. Also die haben damit gelernt und losgelegt. Und das fand ich so, also das hat mich nochmal in diesem Prozess einfach so begeistert und motiviert. Und ich dachte so, dafür, für diese Menschen schreibe ich dieses Buch, für die mache ich das jetzt, weil es wird solche ja auch noch mit der zweiten Auflage geben, die dann genauso loslegen. Und dann fand ich es total schön, dass wirklich sehr viele Erstkäufer von der Erstauflage auch die zweite gekauft haben. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ne? Jetzt zu der Frage, wie gehe ich damit um, dass sich das alles so beschleunigt? Folgendermaßen klar. Natürlich gibt es Bereiche im Buch, die nach einem halben Jahr müsste man sie überarbeiten. Das ist ein bisschen doof, aber ich habe es jetzt auch in der Neuauflage auch so konzipiert, dass da Sachen drinstehen, die wirklich länger gelten. Ich würde sagen, 3 Jahre auf jeden Fall, ne? Was man vor allem über die Content-Strategie, über Storytelling, Social Selling sagen kann. Da gibt es natürlich Sachen, ne? Reels, Bereiche, irgendwie Screenshots, die dann nicht mehr stimmen, ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist so, dass man bei mir, wenn man mir folgt, immer up to date ist, immer wieder neue Entwicklungen mitbekommt, aber auch sehr, sehr viele Tutorials. Das heißt, die Leute kommen dann zu mir und können da einfach mit mir lernen. Das versuche ich so ein bisschen damit abzudecken. Jeder, der das Buch kauft und mir folgt, kriegt irgendwie mit, was gerade State of Mind ist. Das ist so ein bisschen der Ansatz, weil anders kann ich es nicht lösen. Und ja, trotzdem sind da wirklich ganz, ganz viele Sachen drin. Ich habe jetzt das Feedback bekommen, gestern gab es die ersten Rezensionen, so schön, dass die Leute von dem Algorithmus-Kapitel so viel mitnehmen, dass sie da halt wirklich mal wieder up to date sind. Und dann gab es auch im Prozess wirklich Sachen, gerade beim Story-Kapitel, wo ich dachte, krass, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also es gibt wirklich sozusagen optisch Bereiche, die haben sich nicht groß verändert. Und das ist doch mal gut. Also wer weiß, ob es die dritte Auflage dann in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren gibt. Und
mal zu deinem Prozess, weil ich glaube, das ist bei vielen ja so ein kleiner Traum, mal ein Buch zu schreiben über verschiedenste Themen. Nicht? Jeder hatte so seine Themen. Aber bei dir ist es ja mittlerweile schon das 9. Buch. Wie organisierst du denn diesen Schreibprozess für dich? Weil das ist ja jetzt auch nicht so ein 100-Seiter, sondern es ist ja ein sehr dicker Schinken, dein Buch. Da muss ja einiges rein. Du musst die Zeit ja auch finden, dir nehmen. Wie bringst du dich in diesen Modus und wie organisierst du das neben deinem normalen Job, das hinzukriegen, dass das pünktlich fertig wird?
Ich habe dann hohen Anspruch an das Buch. Das bedeutet, ich organisiere das so, dass ich mich komplett rausnehme. Also zumindest 2 Monate. Komplett. Weil du schaffst das sonst nicht. Das ist sonst reinfliegen, rausfliegen im Schreibprozess. Und das geht für mich nicht. Andere können das vielleicht besser. Ich kann es nicht. Bei 508 Seiten auf keinen Fall. Da musst du Deep Dive und du bist dann drin, du bist dann im Tunnel. Und das sind auch sehr viele Stunden, die du in Cafés verbringst am Abend bis 23 Uhr. Also ja, das ist der Prozess. So organisiere ich mich da. Ich hatte 2, 3 Kunden parallel noch laufen, also sozusagen die mit mir länger gehen. Eigentlich gehen die immer nur so 3, 4 Monate, aber das waren welche, die ich länger begleitet habe. Und da musste ich aber eben dann auch gerade zum Ende hin viel Arbeit steckt in den Bildern drin, ja, alle Bilder, alle Screenshots, alles nachfragen, selber Bilder erstellen in Canva, Flowcharts zum Beispiel, die da drin sind, die richtig cool sind auch, die habe ich alle selber gemacht und die müssen dann vom Verlag dann auch entsprechend angepasst werden und so. Also das ist vor allem sehr viel Arbeit gewesen. Den ganzen August habe ich mit Bildern verbracht, da war das Manuskript schon abgegeben und korrigiert, ja, nur mal so der Einblick. Genau, also das ist ein krasses Commitment, was dafür notwendig ist und wenn ich da was empfehlen darf, dann erstmal mit weniger Seiten beginnen. Also nicht 508 Seiten, sondern mach doch mehr 100 oder 200 Seiten, genau. Und ich würde auch wirklich ein hybrides Modell empfehlen für alle, die überlegen, was zu schreiben, was zu veröffentlichen, dass es in diesem Buch vielleicht QR-Codes gibt, wo man was weiterlernen kann und weiter vertiefen kann oder so. Also, dass man das mixt, weil ja, klar, ganz ehrlich, irgendwann ist so ein Buch dann natürlich veraltet in dem Bereich, also speziell ein Social-Media-Buch. Bei anderen Büchern kann ich gar nicht so mitreden, ne? Also ein generelles Buch über Storytelling zum Beispiel, glaube ich, verkauft sich viel länger, da ist der Longtail spannender. Aber bei einem Social-Media-Buch würde ich immer empfehlen, dünner und mehr online noch hinzu Coaching, genau.
Zeitgemäß sozusagen.
Genau.
Aber du hast ja nun gesagt, du hast da 508 Seiten, 503, 508?
508.
508, genau. Ja. Du hast 508 Seiten zusammengeschrieben. Das heißt, es gibt ja auch eine Menge zu erzählen über Instagram. Und es ist eben, man darf es einfach nicht beschönigen, es ist wirklich teilweise eine Wissenschaft. Und man muss da wirklich Zeit investieren, um Instagram auch als Marketingkanal für sich selbst zu nutzen. Und das sind ja gerade jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier dabei sind vielleicht, die interessieren sich dafür, wenn sie ein eigenes Business haben. Wie können sie quasi in Instagram einsteigen? Was sind Strategien, um erstmal in diesen Content-Workflow zu kommen, dass man überhaupt erstmal was generiert, was produziert?
Also ich halte es da vor allem mit kreieren, bevor du konsumierst. Also du kannst da reingehen, kannst dich inspirieren lassen, aber diese Zeit würde ich auf jeden Fall drosseln. Also da würde ich sagen 15 bis 30 Minuten Maximum, wo du nur reingehst und daddelst. Aber du daddelst eigentlich nicht. Du erziehst dich darin, es nicht zu tun, sondern dir Collections anzulegen, also ja, dir Reels zum Beispiel zu speichern, die du gut findest. Dafür legst du Kategorien an, damit du, wenn du deinen Produktionstag hast, einmal pro Woche oder alle zwei Wochen einmal, damit du schnell in die Umsetzung kommst. Weil du hast das ja auch so schön beschrieben, Lisa, in deinen Fragen. Ne? Es ist eine Dopaminschleife, da gebe ich dir zu 100% recht. Es macht süchtig. Und wir müssen eigentlich eine Kulturtechnik entwickeln oder Strategien entwickeln, zu sagen, ich verdaddel mich da nicht darin. Sondern ich nutze das als Tool. Der Grund, warum ich das Buch überhaupt oder über Instagram schreibe oder immer noch den Kanal sehr mag oder positiv bin, ne, und nicht in dieses die ganze Zeit und posten müssen Falle tappe, ist, weil ich ihn als kreatives Tool begreife, lese und verstehe. Und nur das schützt mich sozusagen davor, da nicht in diese Schleife zu kommen, in die Dopaminschleife. Weil die App ist so ausgelegt, dass sie immer wieder Dopamin ausschüttet und dass wir süchtig danach werden. Ja, und dann guckst du dir zum 100. Mal dein eigenes Reel an. Ne? Also das kennen wir alle. Das passiert halt. So ist ja die App ausgelegt. Da will ich auch niemanden Vorwurf machen, sondern man muss wirklich gucken, wie kann ich die App so nutzen, dass ich in die Kreativität komme. Und dann vielleicht auch mich dann auch nicht in meinem eigenen Perfektionismus verliere, sondern sage, 1, 2, 3, der Content geht jetzt raus, ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist so, wie ich mich erstmal ausdrücke jetzt hier. Und dann gibt es, ist auch im Buch super beschrieben, echt coole Tools. Eins, was ich extrem schätze, ist Metricool, also Metri und dann cool. Damit kannst du zum Beispiel deine 5 stärksten Wettbewerber monitoren und kannst dir den Content anzeigen lassen, der am besten performt hat. Auch das hilft, dass du nicht ständig da reingehst und guckst und dich vergleichst mit anderen und sagen, wow, die sind aber schon so way far beyond, ne? Sondern dass du sagst, okay, aha, interessanterweise hat das Reel aus dem Juli extrem gut performt. Ich gucke jetzt mal davon, was ich für mich mitnehmen kann. Wir kopieren nicht, sondern wir lassen uns inspirieren. Aber das hilft auch nochmal so in der Wettbewerbsanalyse total gut. Und das kannst du dir ja auch hernehmen, jeden Tag für 5 Minuten. Und dann musst du gar nicht mehr in die App reingehen, um zu sagen, ja, ich guck jetzt mal, lass das. Du nutzt diese App, um selber zu senden und um mit deiner Community zu interagieren. Und dort und da kannst du auch mal gucken. Aber drossel diese Zeit, weil sonst verlierst du dich darin.
Kann ich absolut bestätigen.
Das geht uns allen so.
Instagram und TikTok ist noch viel schlimmer, finde ich. Also Instagram schaffe ich es irgendwann dann auch rauszuspringen. TikTok habe ich wieder gelöscht, das bringt mich wirklich aus dem Konzept. Instagram, es ist ein Kanal, den einfach sehr viele von uns bevorzugen, auch glaube ich noch ein bisschen vor TikTok teilweise, weil ich habe so das Gefühl, das ist mehr so diese Gen Z, die dann schon bei TikTok sich wohler fühlt. Wir in unserer Generation jetzt, sagen wir mal, die sagen eher so, oh ja, so Instagram, da komme ich irgendwie noch ein bisschen besser mit. Aber du hast erst, glaube ich, letzte Woche ein Reel gepostet und hast gesagt, Leute, ich sag's jetzt einfach, ihr müsst hier jeden Tag präsent sein, ihr braucht das, sonst könnt ihr es einfach lassen. Wie genau kriegst du denn das gebacken Und wie würdest du anderen empfehlen, dass man eben das hinbekommt, dieses regelmäßig präsent zu sein?
Ich kriege das hin, weil ich natürlich auch meinen Story- und Reels-Muskel trainiert habe. Und da empfehle ich, die Baby-Steps zu feiern. Also Stück für Stück. Ne? Das wird immer, immer, immer leichter. Und warum wir auch Instagram vor TikTok vielleicht bevorzugen, hat zwei Gründe. Bei TikTok müsstest du 5-mal am Tag ein TikTok teilen. Also ist für mich nicht manageable. Und das Zweite ist, dass Instagram eine Sales-Maschine ist für uns und gerade die Stories eben einfach der Sales-Kanal sind und das viel schneller konvertiert als bei TikTok. Spricht aber nichts dagegen, geile Reels auch mal auf TikTok zu recyceln und zumindest den Kanal so ein bisschen mitzunehmen, sich Inspirationen dazu holen. Easy, aber bitte, also das war auch so toll bei eurem Meetup, was ihr hattet.
Female Business Lunch.
Genau, ich hätte jetzt mit Female Business Circle irgendwie angefangen, aber sorry. Der Lunch, genau, was ihr bei eurem Lunch auch nochmal so betont habt, fokussiert euch erstmal auf 1 bis 2 Kanäle, fand ich total gut, weil genau das ist es, ja, also Mastery, einen Kanal und du lernst so viel, wenn du Instagram meisterst, hast du schon, ja, die Hälfte TikTok auch gelernt, ja, dann geht es halt nur noch mal drum, mehr Trends aufzugreifen, mehr Meme-artig zu kommunizieren und so, muss man auch mögen, also meins ist das jetzt halt noch nicht, deswegen, und ich bin da auch tiefenentspannt, also mich, TikTok, ja, okay, entspann dich, gucke ich mir an, aber lass mich jetzt nicht von stressen, ne, und die Frage ist auch, ist das meine kaufkräftige Zielgruppe? I don't know, in der Regel sind meine Kundinnen und Kunden einfach noch mal so ein kleines, also so alt wie ich, ein kleines bisschen älter, manchmal sind sie auch jünger, aber in der Regel ist das halt so meine Bubble, in der ich bin und natürlich assoziieren die mit mir, ich glaube, ich wäre einfach, keine Ahnung, also Mom, ins TikTok-Mom, weißt du so, das passt dann irgendwie halt alles nicht, ist einfach ein bisschen cringe auch. Gut, okay, also so wie dazu und wie postet man jeden Tag? Man beginnt, es wird immer einfacher. Und du tust dir natürlich die Arbeit erleichtern, indem du KI benutzt. Ja, ganz einfach. Es geht alles so viel schneller. Redaktionspläne, Skripte schreiben lassen, Captions schreiben lassen, Content-Ideen schreiben lassen, Karussells skripten lassen. Ist ja alles mittlerweile möglich. Es gibt für mich keinen Grund, das nicht zu nutzen. Damit wird es wirklich sehr, sehr viel einfacher und schneller. Und damit kriegst du auch die Frequenz halt hin, jeden Tag zu posten.
Hast du spezifische KI-Tools, die so deine Favoriten sind, um das hinzukriegen?
Ja, natürlich. Also allen voran natürlich ChatGPT. Ich nutze auch die kostenpflichtige Version, aber du kannst mit der kostenlosen starten. Es gibt innerhalb von ChatGPT auch GPTs, die ganz spannend sind. Also nochmal andere GPTs, also Lernmodelle. Zum Beispiel Insta Insight Pro. Ist ein Tool, mit dem du dein Instagram-Profil analysieren lassen kannst und dir auch Tipps geben lassen kannst. Also sozusagen die Positionierung wird auch von der KI übernommen, ganz cool. Und genau, Dolly bin ich noch nicht so tief drin, weil das mit der Bildgenerierung einfach nicht so cool ist. Für Moodboards kann das ganz spannend sein. Also so ein Einrichtungs-Moodboard oder sowas, das ist ganz cool. Aber ansonsten natürlich Midjourney für Bildgenerierung und auch die KI-Tools von Canva, die mit dabei sind und CapCut. Allen voran CapCut. Meine Video-Editing-Go-To-App ist auf jeden Fall CapCut und da gibt es natürlich sehr, sehr viel KI, die auch in dieser App drin ist. Also Sprachübersetzung natürlich, solche Sachen, aber auch wenn so automatisch dein Video ausgeschnitten werden kann von dir selber, ist das ja eigentlich auch eine integrierte KI.
Was sagst du zu Neuroflash? Hatte ich mal eine Zeit lang am Wickel, war ich irgendwie schwer enttäuscht, bin doch wieder zu ChatGPT zurückgekehrt. Hast du dir die schon mal angeguckt?
Nein. Das Einzige, was ich noch nutze, ist dort und da nochmal Perplexity. Ne, das ist ja so eine App, wenn du gerade Quellenangaben machen willst, finde ich halt immer wichtig, ne, dass du, wenn du jetzt irgendwie eine News teilst oder einen Trend oder so, dass du, ja, haben wir ja mal gelernt, ne, dass man auch Quellen angibt. Dann würde ich Perplexity einsetzen, aber sonst, nee, Neuroflash. Neuroflash.
Haben mal viele gesagt, dass es für den deutschsprachigen Bereich irgendwie noch ein bisschen besser sein soll.
Okay.
Weil es eben sprachlich noch ein bisschen mehr darauf trainiert wird. Aha, naja, cool. Wie gesagt, ich bin auch nicht da geblieben.
Spannend werden natürlich auch die Video-KI-Tools, also Text-to-Video-Tools. Also wir haben jetzt so KI-Zwilling-Sachen gesehen, ist aber auch noch so ein bisschen verbesserungswürdig und so. Aber eines ist klar, also wenn du dich zum Beispiel mit Fotografinnen oder Fotografen unterhältst, für die ist das wirklich, denen macht das natürlich das Handwerk kaputt. Für die ist es total schwer, da reinzugehen. Aber wir sind so ein bisschen unbedarft. Also ich habe so dieses unbedarft Interessierte und das würde ich da auch empfehlen, allen, die jetzt zuhören, so kultiviert euch das. Guckt einfach, was möglich ist und was drin ist und probiert die Sachen aus und gerade so mit Journey einfach mal so ein paar Bilder prompten. Das macht einfach irrsinnig Spaß und dann kann man ja gucken, was man draus macht. Also ich habe jetzt schon für viele Kunden da einfach so kleine Fotoshoots ersetzt mit Midjourney, die sich das halt nicht leisten können, jetzt irgendwie fett 3 Models zu buchen und dies und das. Oder es ist einfach nur so, ja, irgendwie leichter Unterhaltungskontent, nice to have, wo du jetzt nicht irgendwie das 100. gleiche Bild von Canva benutzen willst oder anderen Bilderdatenbanken, sondern ja, einfach mal was Neues machen willst und mit den richtigen Prompts, es ist wirklich cool. Und ich glaube, diese Unbedarftheit, die wir da vielleicht haben als Beraterin, ist cool, sich das so zu nehmen, zu sagen, naja, also ich bin ja jetzt, mein Geschäft ist jetzt nicht, bricht jetzt nicht ein damit, sondern wir haben eigentlich die Chance zu sagen, geil, schaue ich mir jetzt einfach mal an. Finde ich irgendwie cool so.
Ja, man ist eigentlich, also es ist eigentlich echt schade, wenn man es nicht nutzt. Ich habe erst vorgestern zu meinem Mann gesagt, wie haben wir das eigentlich noch vor 1,5 Jahren gemacht, wo KI noch nicht für jedermann zugänglich war? Und also was ich heute alles damit erschlage sozusagen und wie viel Konzeptarbeit da reingeht. Und also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ich glaube, ich schaffe es nur durch KI, 2 YouTube-Kanäle jede Woche zu bespielen. Sonst würde ich das nicht schaffen.
Ja, weil du dir wahrscheinlich irgendwie Beschreibungstexte, lässt du auch editen damit, mit KI?
Nee, geschnitten ist noch per Hand. Aber trotzdem, dieses ganze Drumherum, also das Konzept ganz viel, dann auch Fragen teilweise natürlich, Vorbereitung für Interviewgäste, also das mache ich alles mit KI, damit ich überhaupt weiß, also da werfe ich alles rein, was ich von den Gästen habe. Und dann generiere ich daraus eben Ideen dafür, worüber können wir sprechen, wie passt das in mein Podcast-Konzept. Ich habe mir extra so eine GPT da gebaut, die meinen Podcast ganz genau kennt und also damit geht's. Aber sonst wäre das gar nicht möglich.
Ja, genau. Und das ist genau das, was du mich gefragt hast. Wie schaffst du das täglich zu posten? Ja, durch KI schaffe ich das, weil ich über ganz viele Sachen eben einfach nicht mehr nachdenken muss. Ne? Und dadurch entlastet das Gehirn. Also das ist ja auch so, auch für eure Content-Planung, ja, wer jetzt zuhört, ist total wichtig, dass ihr die Sachen niederschreibt. Weil, das weiß man aus der Gehirnforschung, wenn ihr versucht euch, ihr seht eine Idee auf Instagram und ihr versucht und ihr denkt, cool, und das will ich in meine nächste Produktionstag will ich das unbedingt machen. Und wenn ihr das nicht niederschreibt, in irgendeiner Form, in einer Notiz, in eurem Notion-Board, wo die ganzen Ideen drinstehen, auf dem Zettel, ist egal. Wenn ihr das nicht macht, dann versucht euer Gehirn permanent, euch daran zu erinnern, was ihr beim nächsten Produktionstag drehen wollt. Ihr müsst das loslassen, ihr müsst es niederschreiben, damit ihr euch wieder entspannen könnt. Und genauso ist das mit Daily Posten. Wenn ich dann eine Caption-Idee 100 Mal drehen muss und mich erinnern muss und dort nochmal, Wahnsinn, das würde einfach nicht funktionieren. Ja? Und es ist ja so, ja, mittlerweile hast du ja ein Reel schneller produziert, als wie du dann für den Post dann nochmal brauchst, weil dann musst du dort nochmal das Produkt vertaggen, die Leute vertaggen, die Caption schreiben, früher musstest du noch ewig nach Hashtags suchen, macht man heute nicht mehr, weil SEO-Captions und so weiter, aber du brauchst halt einfach nochmal einen Moment, Vorschaubilder für Reels, sitzt das alles, sieht das gut aus im Feed, ne, nochmal checken, also dafür geht bei mir mittlerweile mehr Zeit drauf, nicht so viel, es klingt jetzt viel, ich brauche nur 5 Minuten, ne? Aber als das eigentliche Reel selber, weil das habe ich zack, zack, zack geschnitten, Text, dies, das, fertig, ne? Aber bis es dann gepostet ist, braucht es halt nochmal einen Moment. Aber das geht halt alles nur durch KI, ja. Und es wird halt einfach auch noch mehr. Deswegen bitte beschäftigt euch jetzt damit und nicht erst in einem halben Jahr, weil da könnt ihr schon sehr viel weiter in einem halben Jahr sein, wenn ihr euch die Sachen anguckt.
Du hast es ja vorhin schon angesprochen, Produktionstag. Das heißt ja, du batchst sozusagen deine Produktion, richtig?
Richtig, genau. Also ich mache meistens so 2 Produktionstage in der Woche, 2 halbe.
Und da nutze ich einfach die Zeit am Morgen und wenn ich einfach auch, genau, fresh bin und hier so, ne, alle sind raus aus der Wohnung, weil ich bin ja im Homeoffice immer, ich bin nicht irgendwo in einem Büro, aber ich mag das sehr gern so. Und genau, dann richte ich mir das hier ein, habe ich so eine Wand, vor der ich die Sachen drehe. Bei Aufsagern mixe ich aber auch viel, dass ich Aufsage reinspreche, aber dann auch mit Gegenschüssen arbeite, also Aufnahmen, die das ganze Video noch mehr untermauern. Das ist ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen State of the Art, ne, dass man nicht einfach nur so plain in die Kamera spricht, sondern das Ganze ein bisschen ausschmückt. Und genau, wenn ich B-Rolls produziere, ich gehe auch gerne mal raus. Da lasse ich mir manchmal aber auch helfen, da ist jemand mit dabei für Behind the Scenes. Und über diese Behind the Scenes lege ich dann Text. Das sind zum Beispiel Reels, die du super easy vorproduzieren kannst, indem du dir einfach eine Liste machst an B-Rolls, die du produzieren willst. Das heißt, du am Rechner, du am Handy, du draußen im Laufen, Walking Scenes. Solche Sachen hatte ich auch mal ein Reel zugeteilt, was so Sachen sind, die du einfach so ein bisschen auf Halde haben solltest. Und dann kannst du da easy produzieren. Und dann gibt es noch einen wichtigen Slot pro Woche, das sind meine Video-Tutorials. Das heißt, für meine Community gibt es einmal pro Woche ein Video-Tutorial. In einer Instagram-Gruppe wird das geteilt und da können die Community-Mitglieder auf Sachen zeigen, die sie gesehen haben und die fragen dann, hey Anne, kannst du mal diesen Hack zeigen? Und dann wird hier das Studio aufgebaut und dann jeweils wahlweise schmeiße ich mich dann in irgendwie verschiedene Klamotten, die irgendwie ins Video kommen oder irgendwelche anderen Sachen. Also kleinere Hacks, anspruchsvollere Schnitte, Edits in CapCut, je nachdem, was gefragt ist oder Sachen, die ich einfach sehe, die ich spannend finde und da werden die da richtig gut geschult und können halt loslegen. Sind halt verschiedene Sachen. Manchmal ist es mehr so generell, wie schneidet man Videos, wie macht man Texteffekte, solche Sachen. Und dann sind es auch manchmal wirklich so spezifisch für eine bestimmte Nische. Wie geht das hier mit dem Buch? Wie fliegt dir diese Tasse rein? Oder wie geht diese Transition mit den zwei Styles oder so. Aber das macht mir halt irrsinnig Spaß. Und da werde ich halt auch oft gefragt, ja Anne, hast du denn nicht jemanden, der das dann irgendwie für dich macht? Oder warum, wenn du schon so lange dabei bist, warum hast du eigentlich nicht irgendwie 5 Mitarbeiter und warum bist du nicht schon längst eine riesen Agentur? Und die Sache ist einfach, ist so ein bisschen wie bei Fischer und seine Frau. Wenn ich den Container, den Frachter größer machen würde, dann könnte ich ja gar nicht mehr die Sachen machen, die mir so Spaß machen, die Fische fangen, sondern ich bin Practitioner, ich liebe es, da reinzugehen, ich liebe es, rauszufinden, wie irgendwie eine bestimmte Sache geht. Mir macht das einfach irrsinnig Spaß und ich will mir das behalten und so habe ich eine Community, die es feiert, die damit lernt, die damit weitergeht und ich kann auf die Art mein Wissen teilen, habe selber noch Spaß dran. Und der strategische Teil, der bleibt ja. Ja, das mache ich natürlich auch total gern. Aber ich liebe es, wenn die Sachen, die in der Strategie besprochen sind, dass die in die Umsetzung gehen und nicht, dass die Strategie irgendwo in der Schublade landet. So war es nämlich früher bei den Agenturen. Das war einer der Hauptgründe, warum ich aus dem Agenturgeschäft raus bin als feste Freie, weil mich das extrem frustriert hat. Riesenkonzepte, Riesenstrategien, bis die umgesetzt wurde, die krasse Real-Idee, hat es ein halbes Jahr gedauert. Da kannst du dir vorstellen, diese Idee, dieses Momentum der Idee war vorbei. Du hast in Social Media vielleicht, ich würde sagen, eine Woche Zeit, um irgendeinen Hype umzusetzen. Wir kennen das doch alle. Irgendwas, was gerade in ist, ist nach einer Woche wieder vorbei. Ja, und das war der Hauptgrund, warum ich mich komplett selbstständig gemacht habe. Ich gesagt habe, ich will, dass meine Ideen in die Umsetzung gehen. Und dass meine Kunden lernen, wie sie das selber machen können, weil die brauchen mich eigentlich nur 2-3 Monate und dann können die das doch alleine. Habe ich denen beigebracht, dann wie es geht. Und dann haben die laufen gelernt und ich kann wieder einen neuen Kunden beglücken und sagen, hey, los, lass mal gucken, wie wir das für dein Business machen können. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen vom Produktionstag. Aber basically, genau, ist das so, wie ich das handhabe und würde eben empfehlen, also wie würde ich meine Zeit managen? Oder wie manage ich meine Zeit? Ich nehme mir 1 bis 2 Stunden pro Tag, das ist eigentlich schon relativ viel, eigentlich will ich das reduzieren, für Instagram. So, ein Teil davon, also Batching gedacht, ist Inspiration holen, reingehen, gucken, Sachen abspeichern, mitnehmen, überlegen, wie kann ich das selber aufziehen. Das zweite ist Community managen, Produkte verkaufen, Content raushauen und so weiter, würde ich sagen, ist so eine Stunde. Und dann geht auch noch mal ein bisschen Zeit fürs Daddeln drauf. Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich das nicht sagen würde, dass das auch mir passiert, ja. Aber da gucke ich, wie gesagt, auch wieder mit dem Kreativauge und sage mir, okay, was davon ist cool, was ist nicht cool. Was davon tut mir gerade nicht gut, dass ich es konsumiere, auch das könnt ihr mitnehmen, ne? Sozusagen, okay, selber wahrnehmen, Selbstwahrnehmung, wie geht es mir gerade damit, wenn ich das eigentlich anschaue? Nützt mir das, dient mir das oder dient es mir nicht, dann weg, ja. Auch Follower mal löschen, mal raus, mal, weißt du, immer so, immer Mental Health Care betreiben. Genau, und der wichtigere Teil, also das ist nämlich auch wichtig, dass man den Teil, wo man in der App drin ist, nicht so groß macht, weil man den Produktionsteil immer, der wird immer größer, ja. Am Anfang, wenn man da so reingeht, dann ist man erstmal so erschlagen von all den Ideen, ne, und ist da ganz viel drin. Und am Ende, umso mehr du postest, umso größer wird der Batching-Anteil deiner Produktionszeit, ja, weil du auf mehr Ideen kommst, häufiger postest und so weiter. Und das muss genau passieren, ja. Der Inspirationsteil wird geringer, du wirst effektiver in der Nutzung der App und dein Produktionsteil steigt. Und dann postest du auch mehr.
Ja, wahnsinnig gute Tipps. Nun möchte ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast nämlich vorhin so gesagt, ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch nicht eine Riesenagentur bin. Du bist ja nun schon seit 15 Jahren selbstständig. Zwischendurch hast du auch ein Kind bekommen, also bist jetzt seit gut 10 Jahren Mutter. Mhm. Gab es da mal den Punkt, wo du überlegt hast, vielleicht brauche ich doch Leute, vielleicht muss ich es doch anders aufziehen? Also, oder war es immer oder häufig eben genau der richtige Weg, weil du dadurch so flexibel warst, auch beim Thema Vereinbarkeit, dass du eben niemandem Rechenschaft schuldig warst und genau deshalb auch den Weg gewählt hast, alleine zu bleiben? Oder wie siehst du das jetzt rückblickend?
Also ganz alleine bin ich ja nicht. Ich habe immer Fotografen, Videografen, Leute immer mal wieder da oder plane da auch regelmäßig ein. Und mir ist es halt wichtig, dass alle davon profitieren. Also mir war immer wichtig, für mich war es keine Option, eine Praktikantin oder Praktikanten zu haben. Also never ever. Weil ich möchte, dass die Leute eben sehr gut verdienen daran, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich ja auch sehr gut verdiene. Also deswegen, das ist schon mal das eine dazu. Und Mitarbeiterführung oder Mitarbeiterinnen zu haben, das ist einfach nicht mein Ding, weil ich hätte meinen Anspruch, dass die was lernen und dass die vorankommen, wäre halt extrem hoch. Und ich würde mich immer daran challengen, ne? Haben die was gelernt, haben die was mitgenommen? Eigentlich so, wie ich meine Kunden führe, würde ich auch meine MitarbeiterInnen führen. Und das kann ich tatsächlich nicht vereinbaren mit, ich habe noch ein Kind, mit dem ich Hausaufgaben machen muss. Ich will irgendwie auch noch eine geile Freizeit haben und so. Und es ist nicht für mich. Und das war ein interessanter Prozess auf jeden Fall, weil mich das immer herangetragen wurde, du müsstest doch, also sowohl im Freundeskreis als auch im Business-Kontext oder so, ne? Mein Mann hat mir die Frage ja auch 100-mal gestellt und ich habe sie 100-mal gedreht und gewendet und habe gesagt, nein, auf keinen Fall, weil ich habe so viele Dinge zu besprechen und am Ende, also wäre auch dieses Gefälle vielleicht von mir und Mitarbeiterin. Also ich würde natürlich auf Augenhöhe, aber am Ende, wer macht das dann für mich? Am Ende möchte sie oder er doch dasselbe machen wie ich und genau dieselbe Bühne haben sollen und genau dieselbe Sichtbarkeit. Das wäre mir ja dann auch wichtig. Also wenn jemand Video-Creator ist an meiner Seite, dann möchte ich ja, dass der auch noch viel viel geilere Kunden anzieht als ich, weißt du so? Also ich kann irgendwie nicht so dieses, ich bin jetzt hier die Führungskraft und du machst jetzt für mich, das ist nicht mein Stil, das kann ich nicht, sondern wenn, dann habe ich einen Freelancer an meiner Seite, der genauso geilen Shit macht wie ich und wir machen das zusammen und das habe ich oft. Ich arbeite oft mit anderen zusammen, wir haben oft Workshops zusammen, wir haben oft Kreation zusammen, Konzepte zusammen, alles schon gemacht, super geil, liebe ich. Aber jetzt hier das Riesenteam, den Riesencontainer aufziehen, auf keinen Fall. Nee, das ist nicht für mich.
Wie hast du das dann gemacht in den ersten Jahren vielleicht auch, wo dein Sohn noch in der Kita war und vielleicht auch häufiger krank, als er es heute ist, nehme ich mal an, dass das so ist. Wenn du vielleicht gemerkt hast, okay, ich kriege es jetzt einfach nicht gebacken, noch zu arbeiten, ich muss jetzt irgendwie sehen, also was waren so deine Erfahrungswerte in dieser Zeit, eben ein Kind großzuziehen und gleichzeitig eben eine One-Woman-Show zu sein? Die, klar, immer wieder Freelancer an der Seite, das habe ich verstanden, genau. Gutes Konzept so, aber dass man vielleicht das Bedürfnis hat zu sagen, ja, ich würde mich jetzt gerne kurz zurücknehmen, aber kann es ja nicht, weil ich bin ja selbstständig, ich muss präsent sein.
Das stimmt. Also ich habe relativ schnell gecheckt, wenn du das groß machen willst auf Instagram, dann musst du halt eine Personal Brand sein. Dann nutzt es auch gar nicht, wenn ich jemanden anderes hinsetze als mich. Also es hätte auch nicht gelohnt, jemand anderes, weißt du, so zu haben. Also es hätte dort und da hätte mir vielleicht eine VA mal geholfen, gerade als noch so viel so statische Posts halt in waren. Ja, das hätte vielleicht mal für ein Jahr gut funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel, also ich wüsste nicht, was ich abgeben soll tatsächlich. Und das, wo ich es brauche, wo ich einen Videographer brauche, dann hole ich mir den und dann produzieren wir und alle verdienen daran und es ist gut. Aber jetzt zu deiner Frage der Vereinbarkeit. Ich möchte echt gern ehrlich sein, das war nicht immer einfach. Und im Nachhinein, ich hatte ja auch ein Kind, was dann in Covid-Zeiten noch in der Kita war und so. Ich glaube, das war meine schwierigste Zeit. Also das war nicht schön für alle und ich weiß, dass das ja auch allen so gegangen ist. Aber da hätte ich mir rückblickend, wäre ich gerne in den Flieger gestiegen nach Bali und wäre ein halbes Jahr weg gewesen mit meinem Kind. Das würde ich, wenn das jetzt noch kommen würde, das wäre das Erste, was ich machen würde. Weil es war einfach Quatsch, hier zu sitzen und irgendwie auf Kita-Öffnungszeiten zu warten und so. Und das war nicht schön. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich da einfach mich mehr rausgenommen hätte, aber das ist auch eigentlich die falsche Denke, weißt du, weil wir haben ja, du kannst nicht ganz rausgehen in dem, was wir machen, du kannst dich nicht ganz abmelden. Es geht nicht, also du musst irgendwie gucken, dass du trotzdem noch irgendwie da bist und dranbleibst, aber vielleicht mit weniger Druck, den wir uns ja immer gerne selber machen. Das finde ich so rückblickend, hätte ich das ganz gut gefunden, wenn ich mir gesagt hätte, okay, es ist jetzt einfach so, ich habe mir das jeden Tag gesagt, aber trotzdem hatte ich jeden Tag den Druck, okay, das muss jetzt hier irgendwie losgehen, ne? Von daher, und in den ersten Jahren mit Kind, ich war nach einem halben Jahr wieder dran, dran, wie das klingt, ja, ich war wieder, wollte irgendwie wieder los und so, und da bin ich mittlerweile auch sehr sanft mit mir. Es gab auch Zeiten, wo ich gedacht habe, ah, es wäre irgendwie cooler gewesen, da noch irgendwie mehr Zeit gehabt zu haben, mehr Entspannung daran zu gehen und so auch so die Bilder, die man da ja auch immer so vermittelt bekommt. Aber es stimmt nicht, es war genau richtig. Es war genau richtig mit dem Anspruch und mit der Idee, wieder loszulegen, da heranzugehen. Weil was ist die Alternative? Es nicht zu tun, in eine Festanstellung zu gehen, das ist keine Option für mich, Teilzeit zu arbeiten. Ich war halt Teilzeit selbstständig, ja, und das war, wie es war. Und ich wäre nicht heute hier, wenn ich nicht immer wieder in einer Form, also ich würde es so beschreiben, wenn ich nicht immer wieder so angegriffen hätte, im Sinne von, okay, let's go, ja, jetzt geht's wieder voran, ich schmeiß mich da rein, ich erinnere mich noch an meine erste Social-Media-Strategie für Amorelie, das war mein erster großer Auftrag nach Elternzeit, also so richtig, weißt du, so, mir ging der Arsch auf Grundeis. Es war, also ich weiß noch, wie mein Mann und ich da saßen und der hat mich natürlich mega motiviert und so, komm los und so, aber da war no self-confidence. Aber there is no way out than through it. Du musst das embodyen. Du musst da durchgehen. Du brauchst die körperliche Erfahrung. Du kannst das nur erfahren, fühlen und dass das dann einmal durch dein System durchgeht und du damit lernst, okay, es geht ja doch. Okay, du kannst das. Und deswegen gibt es keine andere Option. Ja, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, ja, da irgendwie entspannter zu sein. Wäre ich entspannter gewesen, wäre mir die ein oder andere Embodiment-Erfahrung verloren gegangen. Das ist immer die Sache. Entweder du suchst die Bühne und du gehst da drauf oder du gehst nicht drauf und bist Zuschauer.
Das ist ja auch genau das Konzept, was Instagram gut beschreibt. Wenn wir jetzt andere selbstständige Mütter mal uns in den Kopf rufen und denken, okay, wenn jetzt jemand starten will, mit seinem Business auf Instagram präsent zu sein und wie du es ja auch gesagt hast, eine Personal Brand zu sein, was würdest du jemandem raten, um da reinzukommen, authentisch reinzukommen? Denn das ist ja eine große Schwierigkeit. Ich meine, das sieht man bei dir. Du bist da einfach zu Hause auf der Plattform. Man merkt einfach, du hast da dein Standing und wie wir es jetzt gerade rausgehört haben, das hast du dir über viele Jahre erarbeitet und da muss man ja auch erstmal hinkommen. Wie also anfangen, um eben authentisch auf Instagram ja Reichweite aufzubauen?
Da mag ich eigentlich so diesen Storytelling-Positionierungsansatz ganz gern. Oder Ikigai. Oder sagt man Ikigai? Also Ikigai? Ja, jetzt, I don't know. Ikigai, dieser japanische Ansatz, finde ich halt ganz gut. Ne? Worin bist du gut? Was können die Leute gebrauchen? Wo machst du einen Punkt? In welchem Bereich machst du die Welt ein bisschen besser und so weiter? Und das dann aber auch zu verbinden mit den Dingen, die so ganz zu dir gehören. Von welche Filme hast du schon immer gelesen? Was war dein Lieblingsbuch in der Kindheit? Was ist so 100% authentically you? Ja, wie du dich darstellst. Und ich will das überhaupt nicht werten. Wenn du türkise Wände liebst, weil die dich ans Meer erinnern, dann stell dich doch vor die türkise Wand und scheiß auf beige. Scheiß auf mich, ist doch egal, weißt du, so mach das doch einfach zu deinem, wenn das deins ist, ne? Weil dann wirst du halt unterscheidbar und für die Community auch erwartbar im Content. Und es gibt für jeden die eigene Community. Ich weiß auch, dass ich mit meinem Content auch nicht alle abhole. Und ich weiß auch, dass die Leute von mir eben genau die Story erzählt bekommen ich habe schon die Millionen Umsatz gemacht in den 10 Jahren, aber ich werde sie ihnen nicht geben, weil ich das nicht bin. In 1000 Jahren nicht, so lange lebe ich nicht, aber auch nicht in 50 Jahren werde ich das nicht erzählen, weil ich das nicht bin. Und dann, wenn du das hören möchtest, dann geh bitte zu jemand anderen, der es dir erzählt. Ich bin's nicht. Und so finde ich das total wichtig zu gucken, was sind Bilder, Assoziationen, was sind Filme, was sind Farben, Formen, Muster, wie kleidest du dich, wie möchtest du sprechen, willst du laut sein, energisch sein oder bist du eher die Ruhige? Und da mal reinzufühlen und zu gucken, so könnte es sein. Oder was ich auch sehr empfehle, ist mit Voice-over-Reels anzufangen. Erstmal mit deiner Stimme, da bist du ja auch Expertin, ne, Podcast. Erstmal da reingehen, erstmal warm werden, ja, wo du jetzt nicht sofort dich zeigen musst und so. Ich meine, manchmal ist das auch klar, wenn du produzierst, bist du gerade in deinem Glow oder bist du es nicht, ne, und da auch sanft mit dir zu sein, nee, heute fühle ich es nicht, zu posten, kann ich verstehen. Und dann ist es gut, B-Rolls zu haben, Voice-over-Reels zu machen, damit du trotzdem posten kannst und da einfach für dich die Form finden, mit der du erstmal gehen kannst. Und vor allem die dir Spaß macht. Die Form, die dir, oder das Format, was dir kleine Erfolgserlebnisse gibt. Ah ja, okay, ja, so kann ich es machen. Ah ja, so kann ich es zeigen. Und dich zu feiern dafür, wirklich, ich feiere dich dafür, dass du rausgehst und das machst. In deiner Art, in deinem Tempo, in deiner Tonart, in deinem ganzen Sein. Es ist mega. Ich folge auch jedem meiner Kunden und ich feiere jeden einzelnen Post, weil ich, I know what it means to do it. Weißt du?
Was würdest du denn sagen? Das hat sich meiner Meinung nach ja so ein bisschen gewandelt. Ist es noch wichtig, viele Follower auf Instagram zu haben?
Es hat folgenden Faktor. Wenn du auf ein Profil kommst, was nicht so viele Follower hast, dann hat das einen Assoziationseffekt. Von daher würde ich schon sagen, hey, lass mal gucken, dass wir die Tausender-Marke knacken, lass mal gucken, dass wir die 3000er und so weiter. Aber du kannst auch schon mit 500 Followern verkaufen, wenn sie deine perfekte Nische sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Es ist wichtig, dass du vom Angebot her denkst, vom Angebot her deinen Content planst. Wenn du jetzt erstmal nur rausgehst und sagst, ich will jetzt erstmal irgendwie loslegen, ich finde das okay, aber fang bitte so nach 2-3 Monaten, nachdem du schon ein bisschen Sichtbarkeit bekommen hast, fang an, deine Produkte an zu kommunizieren, zu erzählen, ne, deine Transformation, egal welche Produkte es sind. Es gibt keinen Grund, nicht von deinem Angebot oder deinem Produkt zu erzählen, sondern mach das bitte. Mach das zeitnah, trau dich. Weil dann wirst du auch viel mehr Rückmeldung bekommen. Welche Fragen sind noch offen zu deinem Produkt? Was könntest du noch erzählen? Das wird dir so viel mehr Spaß machen, wenn du weißt, für welches Ziel mache ich das hier eigentlich? Weil du dann nicht im Follower-Wahn steckst und auch nicht im Dopamin-Junkiness von irgendwelchen Like-Zahlen. Das sind halt Vanity-Metrics. Follower-Zahlen, Like-Zahlen und so weiter. Das sind Eitelkeitsmetriken, aber es sind nicht die Metriken, die verkaufen. Was verkauft, sind Klicks und natürlich Conversions, ne, oder DMs, wo die Leute reingehen, und fokussiere dich dann darauf. Aber dennoch brauchen wir sowas wie ein Momentum, wir brauchen eine gewisse Sichtbarkeit, und die steigt aber mit jedem Post, wenn du dir vornimmst, regelmäßig zu posten, also nicht nur zweimal pro Woche, sondern vielleicht fünfmal pro Woche, wirst du in deinen Statistiken sehen, okay, cool, ja, dann habe ich ja auch definitiv mehr Reichweite, erreiche Leute öfter, habe mehr Kontaktpunkte. Mehr Sichtbarkeit bedeutet auch mehr Kontaktpunkte mit potenziellen Kundinnen und Kunden. Du brauchst dann im B2B, also für Dienstleistungen, bis zu 12 Kontaktpunkte. Das heißt, wundere dich auch nicht, wenn dich jemand sofort bucht. Das ist ein normaler Prozess. Die Leute brauchen halt mehrmals die Botschaft einmassiert, sage ich immer gern, ne? So gebetsmühlenartig nochmal und nochmal. Und du selber, ja, das ist ja immer so mit Scham verbunden. Du selber schämst dich so, also komm, kann ich das nochmal machen und so. Ja, du sollst sogar. Du sollst nochmal sagen, dass es jetzt das Angebot gibt, dass man bei dir Podcast-Marketing bekommt, dass man bei mir eine KI-Masterclass. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich nerv auch niemanden damit. Wenn ich jemanden damit nerve, dann wird es sich abmelden. Auch das, wir sind ein freies Land mit freien Menschen. Natürlich kann jemand unfollowen, das ist total in Ordnung. Aber es geht darum, dass die letzten 50 von deiner Instagram-Story, die sind spannend, die sind die potenziellen Kunden, an die musst du ran. Die ersten 1000, ja, schön, ja, ist halt Reichweite, aber es geht um die, die bleiben, die, die im Funnel bleiben, an die musst du gehen, und da darfst du gerne nochmal sagen, was dein Angebot ist.
Letzte Frage an dich, Reels oder Stories?
Beides. Reels für Reichweite, für die ganzen Content-Säulen, ne? Für Unterhaltung, für Produkt, für Aufklärung, für Mehrwert, für Wissen, für Trends, für Controversial und Stories für Community und für Sales. Beides in der Kombo. Ich sage immer so, die Angel wirfst du aus mit den Reels, ne? Fängst die Leute ein, und in den Stories,
was würde zeigst du ihnen die Fische.
Ja, genau. So. Genau, die Fische. Mhm.
Gibt's Essen. Okay. Ja. Genau. Das habe ich mir schon gedacht, dass das so kommt. Ich habe jetzt zum Abschluss noch 10 Entweder-Oder-Fragen, war also doch nicht die letzte Frage, aber die stelle ich immer jedem, um die Podcast-Gästin noch etwas genauer kennenzulernen. Und die kriegst du jetzt natürlich auch gestellt. Also, es geht los. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder Digitalplan?
Digitalplan.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail, bin ich nicht ganz sicher.
Nachtigall oder Lerche?
Lerche.
Virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Gut, die Frage muss ich jetzt etwas ummünzen bei dir. Normalerweise frage ich an der Stelle immer so Instagram oder LinkedIn. Das ist jetzt bei dir ein bisschen auf der Hand. Und deshalb würde ich bei dir jetzt fragen, Stories oder Reels?
Reels.
Auto oder Bahn, beziehungsweise Fahrrad?
Fahrrad.
Und letzte Frage, E-Book oder Paperback?
Paperback. Es gibt's auch als E-Book, aber hey, Leute, es ist einfach, es ist doch schön.
Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, auch was aktuell bei dir ist, deine Website und natürlich das Buch. Also könnt ihr alles dort finden und euch weiter zu Anne informieren und ihr natürlich folgen, damit ihr immer die Updates auch bekommt. Anne, ich danke dir total für dieses spannende Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der neuen Auflage, dass die sich wie Hulle verkauft natürlich.
Oh, es sieht schon gut aus, ja.
Ja, genau. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich werde es mir auch jetzt bestellen, weil ich brauche es auch. Und ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, mega. Dann lade ich dich noch ein in mein Tutorial. Dann kannst du jede Woche ein neues Tutorial lernen von mir.
Perfekt. Ich freue mich drauf.
Schön. Danke für die Einladung. Es war total schön, mit dir zu plaudern.
Mamas Werkzeugkiste. Die meisten von uns kennen die Meta Business Suite und viele von uns nutzen sie auch schon, um Beiträge für Instagram und Facebook vorzuplanen. Gerade für uns Mamas im Business ist es natürlich eine enorme Erleichterung, wenn wir unsere Inhalte in Ruhe vorbereiten und dann einfach planen können, wann sie live gehen sollen. Die Möglichkeit, Posts vorauszuplanen, nimmt uns einfach viel Stress im Alltag ab und hilft uns, mit einer klaren Struktur an unsere Social-Media-Präsenz heranzugehen. Natürlich hat das Tool auch seine kleinen Einschränkungen. Wenn du einen Collab-Partner oder eine Marke verlinken möchtest, musst du das leider immer noch manuell nach der Veröffentlichung machen, da diese Funktion aktuell nicht vorplanbar ist. Das ist ein bisschen umständlich, aber immer noch eine gute Lösung, um die meiste Arbeit im Voraus zu erledigen und nicht spontan reagieren zu müssen. Trotzdem, die Meta Business Suite, unbezahlte Werbung, ist ein extrem nützliches Tool, um auf Instagram präsent zu bleiben, ohne ständig online sein zu müssen. Perfekt also für uns Mamas. Schau dich da unbedingt nochmal um und vielleicht kannst du dieses Tool auch für dich nutzen. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.